E-Auto-Boom oder bald Crash in China? Rächt sich jetzt die chinesische Niedrigpreispolitik für immer billigere E-Autos und Batteriezellen? Nach all den super starken Innovationen in der Elektromobilität und bei Batterien, die wir hier auch immer in diesem Podcast besprechen, da mehren sich jetzt plötzlich die Stimmen, die sagen, Vorsicht, da wackelt gerade ein ganzer Markt. Und damit herzlich willkommen bei Geladen, deinem Batterie-Podcast für Elektroautos, Energiespeicher und Energiewende. Hallo Patrick.
Hi Daniel. Ja, wir schauen uns heute mal genauer an, was an den Gerüchten so dran ist, dass die Elektroautoblase in China bald platzen könnte. Aber bevor wir starten, liebes Publikum, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann drückt doch gerne auf Like oder schenkt uns ein kostenloses Abo, wenn ihr benachrichtigt werden wollt, wenn wir hier mit neuen Videos rauskommen. Daniel, einige Analysten sprechen ja bereits von einer gefährlichen Kettenreaktion in China. Wir gehen da heute speziell mal drauf ein, speziell auf ein Spiegel Online-Interview mit Branchenanalyst Jochen Siebert. Da ist von einem echten Marktkollaps die Rede und von einer schmerzhaften Schrumpfkur. Und das nicht nur für unsere deutschen, europäischen Automobilfirmen, die in China tätig sind, also zum Beispiel VW oder Daimler oder BMW Stellantis. Nein, es geht tatsächlich um alle chinesischen E-Auto-Firmen, die tatsächlich gerade regelrecht leiden.
Genau. Der Interviewgast Jochen Siebert, das ist ein echter China-Experte, der sagt wörtlich in diesem Spiegel-Interview, und jetzt zitiere ich ihn mal, wenn die Blase platzt, geht der Autoabsatz in China um 20-25% zurück. In den kommenden 2 Jahren rechnen wir, also seine Analysten, damit, dass die Hersteller branchenweit ihre Produktion reduzieren und in der Folge Fabriken schließen müssen. Das wird viele Jobs kosten. Außerdem ist es wahrscheinlich, dass manche internationale Anbieter den Markt ganz verlässt.
Ja, das hört sich natürlich nicht gerade rosig an. Wir wissen ja, dass der VW-Konzern vor 5 bis 10 Jahren da super erfolgreich war in China, war sogar lange Marktführer. Danach kauften die Chinesen ab der Corona-Krise ab 2020 zunehmend heimische Fahrzeuge und legten dann dieses Wahnsinnswachstum hin, von dem wir auch mal hier im Podcast gesprochen haben. Insofern eine Blasenbildung, das kommt jetzt für mich gar nicht so unerwartet, obwohl wir uns natürlich hier im Podcast auch immer so zähneknirschend gefragt haben, Mensch, wie marktwirtschaftlich kann das denn sein eigentlich, E-Autos und Batterien zu diesen Billigpreisen irgendwie anzubieten? Daniel, du weißt, wir haben mit Professor Dirk-Uwe Sauer hier im November letzten Jahres gesprochen. Damals ging es um Batteriezellpreise und das hörte sich damals so an.
Da herrscht gerade wohl auch innerhalb des chinesischen Marktes ein enormer Preiskampf, der also auch den großen Marktführern wie CATL und BYD enorm zusetzt. Das eine ist, wir denken, dass so etwa ab Mitte 23 das Angebot an Zellproduktion weltweit die Nachfrage überschreitet. Das heißt also, seitdem hat sich der Markt völlig gedreht, während sich ja vorher wirklich die Zellhersteller ihre Kunden aussuchen konnten. Ist das jetzt anders? Es gibt jetzt ein Überangebot einerseits. Und auf der anderen Seite sind aber auch die Rohmaterialpreise wieder enorm gefallen. Im Bereich des Lithiums haben wir in den letzten 18 Monaten einen Preisverfall an der maßgeblichen Metallbörse in China um etwa den Faktor 7.
Ja, dann haben wir auch noch mit Professor Simon Lux im April diesen Jahres gesprochen und das hörte sich damals so an.
Wir sind einfach technologisch zu 100% abhängig. Wenn China hustet, haben wir keine E-Mobilität mehr, haben wir keine Großspeicher mehr, dann sind wir auf sehr wenig Kapazitäten begrenzt in Europa.
Daniel, ich erinnere auch nochmal an die ganzen Diskussionen hier im Podcast rund um Materialpreise, Lithium, Kobalt, Nickel und natürlich die fallenden E-Auto-Preise. Liebes Publikum, kurzes Update an der Stelle. Alle Preiszeiger, die Sie sich vorstellen können, die zeigen gerade kräftig nach unten. Lithium, das ist für 8.000 US-Dollar pro Tonne, pro Lithium-Carbonat-Tonne zu haben. Nickel kostet pro Tonne unter 15.000 US-Dollar. einzig und allein Kobalt, das ist so ungefähr bei 33.000 US-Dollar pro Tonne. Und auch die günstigen Elektroautos aus China, ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, die gibt es schon für 75.000 Yuan, also so unter 10.000 Euro pro Neuwagen, pro SUV-Neuwagen. Zum Beispiel der Yundu oder Jeep Baoyun UI, die gibt es tatsächlich, wie gesagt, für 10.000 Euro. Das sind dann so ungefähr 400 Kilometer Reichweite. Unglaublich, unvorstellbar eigentlich, diese Niedrigpreise. Ich glaube, über Zellpreise muss ich hier nicht mehr sprechen, Daniel. Da haben wir schon längst festgestellt, dass die eine Kilowattstunde LFP-Zelle ja tatsächlich nicht mal mehr 50 Dollar kostet.
Ja, schauen wir uns mal den Automarkt in China ein bisschen genauer an. Bis Ende 2024, da waren etwa 31 Millionen New Energy Vehicles in China zugelassen, was rund 9% aller der 353 Millionen Pkw in China entsprach. Bis Mitte 2025, da stieg die Zahl nochmal auf rund 37 Millionen Fahrzeuge an. E-Autos machen also bereits 10% des gesamten Pkw-Bestands in China aus. Das ist im Vergleich wirklich sehr hoch, wenn man bedenkt, dass in Europa und in den USA nur ca. 3% der Fahrzeuge elektrifiziert sind.
Ja, Daniel, mich interessiert an dieser Stelle natürlich, wenn wir über eine Blase sprechen, wenn wir diese Blase erwarten, sind E-Autos und Verbrenner da gleichermaßen betroffen? Was soll da genau platzen? Und wenn man mal von oben drauf guckt, sprechen wir über eine generelle Konjunkturflaute in China oder betrifft es tatsächlich die Autobranche da drüben?
Auf genau diese Fragen, Patrick, gehen wir jetzt mal ein. Was die Autoverkäufe in China angeht, da haben wir in diesem Podcast ja schon mehrfach erwähnt, dass für E-Autos speziell China der sogenannte Leitmarkt ist, also für alle Firmen der größte Markt. Und die absolute Menge an E-Autos dort, die schlägt wirklich alles. Nur mal diese Dynamik aufzuzeigen, im Jahr 2022, da ließ man in China ca. 5,9 Millionen E-Fahrzeuge zu. 2023 waren es ca. 8,1 Millionen, also 37% Zuwachs und 2024 11 bis 12 Millionen. Also wahnsinnig gute Wachstumszahlen und insgesamt kommt China heute auf knapp 37 Millionen E-Autos. Für all diejenigen, die es noch interessiert, von diesen 37 Millionen sind 70% reine batterieelektrische Fahrzeuge und 0,03% Wasserstofffahrzeuge. Und die jährlichen Neuzulassungen sind nun schon zu 40-50% elektrifiziert.
Genau, eine irre Dynamik, wenn man sich diese Zahlen mal anschaut. Daniel, jetzt ist es ja auch ein offenes Geheimnis, dass chinesische Hersteller vor einer riesen Herausforderung stehen. Sie produzieren nämlich grundsätzlich deutlich mehr Fahrzeuge, als momentan nachgefragt werden. Insofern ist es eigentlich schon eine kleine Blase. Und um diese Autos zu verkaufen, da greifen diese Hersteller zunehmend zu Verkaufsstrategien und zu einem Trick 17, erkläre ich Ihnen mal kurz. Da gibt es zum Beispiel einen Reuters-Artikel, Link finden Sie unter dem Podcast. Da wird sehr klar belegt, wie chinesische Anbieter ihre Neuwagen direkt vom Band zulassen und als Gebrauchtwagen ins Ausland verschiffen. Diese 0-Kilometer-Wagen, die werden tatsächlich überhaupt nicht gefahren, sondern direkt als Gebrauchtwagen für Märkte wie Russland, Zentralasien oder den Nahen Osten exportiert. Und dies ermöglicht den Autoherstellern natürlich ein superschnelles Wachstum und vor allem die Veräußerung von Fahrzeugen, die im Inland nur schwer zu verkaufen wären. Das ist tatsächlich jetzt das erste Anzeichen einer Blase, würde ich sagen. Vor allem, weil diese Praxis ganz kürzlich erst Riesenaufmerksamkeit in China erlangt hat. Da hat der Chef des Autoherstellers Great Wall Motor im Mai diesen Verkauf von Gebrauchtwagen öffentlich kritisiert. Und am 10. Juni, da verurteilte die Zeitung People's Daily diese Praxis. Und führende Politiker, die haben dann tatsächlich relativ schnell harte Regulierungsmaßnahmen gefordert. Und mittlerweile geht die chinesische Regierung offenbar hier sehr stark vor gegen diese Praxis.
Diese Entwicklungen, die machen deutlich, wie stark der Druck auf die Automobilbranche inzwischen angewachsen ist. In der Erwartung von anhaltendem Wirtschaftswachstum bei E-Autos haben ja staatliche und private Geldgeber in den letzten Jahren Milliarden in diesen Sektor investiert. Und dadurch entstanden unzählige neue Produktionsstätten, beispielsweise 120 EV-Autofabriken und Hunderttausende neuer Jobs. 7 bis 9 Millionen Menschen arbeiten in China in diesem Automobilsektor und heute sind über 100 eigenständige Automarken in China aktiv.
Ein Zwischenfazit. Ich würde sagen, Chinas Wirtschaft schwächelt zwar generell, aber da wir immer noch ein Wirtschaftswachstum in China von jährlich 5% oder ein bisschen mehr sehen, kann man jetzt nicht sagen, dass hier ein massiver Abschwung sozusagen einhergeht. Insofern sind einige wenige Sektoren betroffen, zum Beispiel Immobilien, das ist, glaube ich, relativ bekannt da draußen, Bausektor, Konsumgüter, aber eben auch Elektromobilität, die schwächeln gerade. Und die Konsequenz daraus ist, dass nicht jeder sich ein Luxusauto leisten möchte und deshalb diese Preise immer weiter purzeln. Ich würde sagen, eine Blase sieht man, wenn überhaupt, in dem Automobilsektor. Weil natürlich, das muss man immer wieder sagen, hier eben kein gutes Geld verdient wird, wie man das vielleicht noch vor ein paar Jahren so erwartet hat. Wobei man dazu sagen muss, Jochen Siebert im Spiegel Online-Artikel, der weist auch darauf hin, dass die Hersteller SAIC und Li Auto zum Beispiel ein bisschen finanziell anders aufgestellt sind, wie die großen BYDs beispielsweise, die sich ganz schön krass bei ihren Zulieferern wiederum verschuldet haben. Kommen wir gleich zu sprechen darauf. Jetzt war die andere Frage, ob zwischen Verbrenner und E-Auto hier irgendwie eine Blase absehbar sind. Ich würde sagen, von außen erstmal sind beide gleich betroffen, wobei man, liebes Publikum, dazu sagen muss, das fällt mir ziemlich schwer hier zu sagen, dass wenn man mal die Quote der Plug-in-Hybride, der Hybridautos innerhalb der Elektroautos sich anschaut, dann sieht man leider, dass diese Plug-in-Hybride immer weiter anwachsen. Vor 5 Jahren waren es noch ungefähr 20%. Jetzt sind es mittlerweile 40% aller Elektroautos sind Plug-in-Hybride in China. Da gibt es jetzt ganz viele verschiedene Gründe, warum das so ist. Einer ist, dass die Batterie-only, sozusagen die batterieelektrischen Fahrzeuge, bis vor kurzem noch sehr, sehr stark gefördert wurden. Diese Förderung ist jetzt ausgelaufen, deshalb sind die Plug-in-Hybride jetzt wieder populärer. Gleichzeitig möchten sich die chinesischen Hersteller auch ein bisschen besser aufstellen für vielleicht Exportländer wie USA oder Europa. Da geht man davon aus, dass die Plug-in-Hybride auch noch besser ankommen. Und jetzt kommt ein Argument, da würde ich mal gerne wissen, was Sie darüber denken, liebes Publikum. Vielleicht haben die Chinesen ja auch ein bisschen Reichweitenangst und greifen deshalb vermehrt zu Plug-in-Hybriden. Schreiben Sie es gerne mal in die Kommentare, wenn Sie dazu eine Meinung haben.
An dieser Stelle, Patrick, lass mich nochmal kurz den Spiegelartikel mit Jochen Siebert zitieren. Hier wird gemutmaßt, kommt es zum Crash des chinesischen Automarktes etwa durch eine Serie von Pleiten, dann droht eine gefährliche Kettenreaktion. Während chinesische Hersteller wie BYD oder XPeng laut Sieberts Analyse weiter unter Volllast produzieren, haben andere ihre Kapazitäten bereits heruntergefahren. Und einzelne Hersteller, die produzieren aktuell mit einer Auslastung von deutlich unter 50%, teilweise sogar bis zu 12 bis 15% nur und erst ab 80%, da gilt eine Produktion wirklich überhaupt erst als profitabel.
Ja, Daniel, ich bin hier ein bisschen erstaunt, das zu lesen, weil ehrlich gesagt, das sehen wir doch alles heute schon. Also BYD hat kürzlich seine Preise gesenkt um teilweise 10 bis 30%. Die wollen da Lagerbestände abbauen. Also das ist alles schon real sozusagen, was hier jetzt beschrieben wird als Argument für eine Blase. Wir sehen diese Pleiten, von denen du gerade gesprochen hast, die sehen wir jetzt schon. Dieser Preiskampf und die Konsolidierung, das haben jetzt ganz viele Experten schon angekündigt, schon tatsächlich über Monate und vielleicht sogar Jahre. Da geht es grundsätzlich darum, dass die E-Auto-Hersteller in China fusionieren werden, dass die Produktion gedrosselt wird. Auch das haben wir schon seit Monaten hier beobachtet. Dann geht es darum, dass die Fabrikerweiterungen verschoben werden, ähnlich wie in Europa. Auch darüber haben wir hier im Podcast schon besprochen. Das betrifft jetzt offenbar auch immer mehr China. Und eins ist klar, diese Überkapazitäten, die führen dazu, dass die Lagerbestände steigen und dass Händler auf den Fahrzeugen sitzen bleiben. Und natürlich fällt da das ein oder andere Glied aus der Kette mal raus und da gehen jetzt Leute pleite. Ganz grundsätzlich könnte ich mir vorstellen, dass aus deutscher oder europäischer Sicht relevant wird, dass zum Beispiel die großen Player, BYD oder so, ihre Wachstumsstrategien in Übersee vielleicht doch so ein bisschen überdenken und nicht mehr so viel finanziellen Spielraum haben, da die fremden Märkte sozusagen zu erobern. Vielleicht wird das ein bisschen weniger aggressiv.
Ja, als Europäer, da fragt man sich dann natürlich schnell, was genau diese Konsolidierung dann mit unseren Autofirmen machen werden. Im Moment, da leiden westliche Firmen ja auch schon heftig unter diesem Preiskampf und das liegt in erster Linie daran, dass reine Verbrenner nicht mehr so nachgefragt sind, aber vor allem an den Preisnachlässen, die einige westliche Unternehmen nicht mitgehen können oder auch wollen.
Ja, gucken wir uns mal die Top 10 der E-Auto-Hersteller in China an. Da findet man tatsächlich nur einen einzigen nicht-chinesischen. Genau, ihr ahnt es, es ist Tesla. Die schafften es nämlich im Jahre 2024 insgesamt 650.000 E-Autos in China zu verkaufen. Ansonsten gehe ich die Namen hier der Top 10 in China mal durch. Liebes Publikum, merkt euch gerne mal diese Namen. BYD unangefochten auf Platz 1 mit insgesamt 4,2 Millionen Autos, davon 1,6 Millionen reine batterieelektrische und 3,7 Millionen New Energy Vehicles. Danach kommt Geely, dann SAIC, Changan, Chery, Li Auto auf Nummer 8, XPeng oder auf Platz 9, NIO. Hier ist tatsächlich Xiaomi noch gar nicht vertreten, aber auch den Namen solltet ihr euch vielleicht mal in Zukunft merken. Ja, jetzt sind die Deutschen ja zum Beispiel auch über Joint Ventures wie FAW vertreten. Dieses Gemeinschaftsunternehmen zwischen VW und dem chinesischen Hersteller FAW ist ebenfalls vom ersten Platz im Jahr 2022 auf jetzt den dritten Platz im ersten Quartal 2025 gefallen.
Jetzt nehmen wir uns nochmal ganz kurz BYD exemplarisch als einer der Hauptakteure vor. In diesem Podcast, da haben wir ja schon viele der neuen Innovationen besprochen, beispielsweise seit 2020 die Blade LFP Battery, dann natürlich erst kürzlich BYD Super E-Plattform, also tanken so schnell wie laden, aber auch E-Autos wie den BYD Han mit fast 500 Kilometern Reichweite oder auch die BYD-Tochter FinDreams Battery, die Natrium-Ionen-Batterien produziert. Und wenn man sich jetzt mal die nackten Zahlen anschaut, dann ist das schon beeindruckend. Während BYD weltweit expandiert, immer neue Märkte erobert, E-Autos wie wild verkauft und die Entwicklung vorantreibt, da wuchsen die Gewinne von 430 Millionen US-Dollar 2015 auf sagenhafte 5,6 Milliarden US-Dollar pro Jahr 2024 an.
Ja, das ist tatsächlich super beeindruckend. Und an dieser Stelle zitiere ich auch mal wieder den Jochen Siebert im Spiegel. Der sagt nämlich, Achtung, liebes Publikum, jetzt wird's richtig interessant. Dieses Turbowachstum hat BYD zu erheblichen Teilen auf Pump finanziert. Das Wachstum erfolgte nicht zuletzt auf Kosten der Zulieferer von BYD. Der Konzern hat einfach die Zahlungsziele verlängert und seine Rechnung nicht mehr nach 60, wie üblich, sondern nach 270 Tagen bezahlt. Mit diesem Geld hat BYD seine Expansion finanziert. BYDs Wachstum hat sich somit von der realen Nachfrage abgekoppelt. Der Hersteller baut viel mehr Autos, als die Kunden aktuell kaufen wollen. Und um sie trotzdem loszuwerden, hält BYD die Preise künstlich niedrig und befeuert den Preiskrieg in China. Allein im Mai hat der Konzern seine Autopreise um gut ein Drittel gesenkt. Das klingt jetzt richtig beängstigend aus meiner Sicht. BYD soll tatsächlich ausstehende Verbindlichkeiten, Achtung, von 54 Milliarden US-Dollar bei seinen Zulieferern haben. Und genau das hat jetzt offenbar auch regulatorisches Einschreiten ausgelöst. Und vielleicht ist das sogar der Grund, warum der Spiegel berichtet, warum wir jetzt darüber reden, weil tatsächlich 54 Milliarden an diesen Gewinnen von 5 Milliarden Euro relativ hoch sind. Dieser Hebel ist also relativ hoch. Wenn da jetzt noch irgendwie eine Stundung oder so ausfällt oder der China-Staat irgendwie regulatorisch irgendwas beschließt, dann kann das Ganze schon ziemlich große Auswirkungen haben. Naja, deshalb erwartet der Experte, also der Jochen Siebert, jetzt auch eine schmerzhafte Schrumpfkur. Und er sagt noch, BYD wird kurzfristig Cash in Milliardenhöhe benötigen, um seine Zulieferer zu bezahlen. Außerdem wird der Konzern damit aufhören müssen, Preise aufzurufen, die teils unterhalb der Herstellkosten liegen. Ja, also diese Strategie des Rausdrängens von Wettbewerbern, die ist damit praktisch tot.
Diese mitunter aggressive Wachstumsstrategie von BYD, die kennen wir ja auch, was unseren heimischen Automarkt angeht. BYD war ja auch offizieller UEFA-Partner bei der letzten Europameisterschaft. Und obwohl die BYD-Exportzahlen, also insgesamt weltweit 189% Wachstum im Vergleich zum Vorjahr, sehr stark steigen, sind die Deutschen immer noch ein bisschen skeptisch. Während die deutschen Hersteller früher vor allem bei Verbrennungsmotoren führend waren, dominieren sie inzwischen auch den heimischen E-Automarkt. Im ersten Halbjahr erreichte der VW-Konzern einen Marktanteil von 46%. Trotz ihrer kostspielig errungenen Vormachtstellung im Heimatmarkt, ja, da verläuft die Expansion chinesischer Autohersteller nach Europa, insbesondere nach Deutschland, eher langsamer als erwartet. BYD verkaufte da im ersten Quartal 2025 in Westeuropa lediglich 27.000 Fahrzeuge, während der VW-Konzern im selben Zeitraum fast 800.000 Autos absetzte. Also offenbar hat man da in China massiv unterschätzt, wie gern die Europäer ihre heimischen Automarken auch noch haben.
Ja, jetzt fragen sich unsere Zuhörer und Zuschauer natürlich da draußen, sprechen wir jetzt insgesamt von einem Crash oder vielleicht nur von einer kleinen Korrektur? Fakt ist, insgesamt kämpft die Branche in China mit Überproduktion und die meisten Marktteilnehmer fahren ihre Kapazitäten gerade zurück. Viele Teilnehmer werden wahrscheinlich aus dem Markt ganz rausgedrängt werden. BYD beansprucht zwar offiziell noch eine Marge von 5-20%. Ich glaube da persönlich nicht mehr dran, dass das zu halten ist, aber wer weiß. Und vor allem die große Diskussion, die ist ja jetzt, Daniel, was kommt nach dieser Marktkonsolidierung? Wir fragen uns natürlich, was passiert jetzt mit den übrig gebliebenen Autofirmen, die nach einem Preiskampf tatsächlich entweder gestärkt aus der ganzen Sache rausgehen oder tatsächlich überbleiben für einen Markt, der vielleicht gar nicht so lukrativ am Ende ist. Wir wissen ja, dass BYD gerade versucht, ein weltweites Netz an Verkaufsstellen aufzubauen, ganz, ganz stark auf Partner setzt, natürlich auch im Bereich Software aktiv ist und natürlich auch, wie bekannt aus diesem Podcast, sämtliche Batterieinnovationen voranbringt. Liebes Publikum, schreibt doch mal gerne in die Kommentare, wie seht ihr das? Ist sozusagen das Leben nach der Marktkonsolidierung irgendwie deutlich attraktiver? Werden die Preise vielleicht steigen oder ja, wie sind dann die Bedingungen? Jetzt kommt noch eine Rückmeldung vom Gladenhörer Jürgen Reinmann. Der schreibt auf YouTube den Kommentar: Viele europäische Autofirmen werden China jetzt mit der Vorstellung verlassen, woanders erfolgreicher E-Autos zu verkaufen. Leider vergessen diese Herren dabei, dass die Lektion Batterieauto in China noch nicht vorbei ist. Hashtag Innovationstreiber. Die Europäer sollten demütig bleiben und lernen. Ja, der chinesische E-Automarkt, der bleibt auf jeden Fall spannend. Persönlich würde ich die Situation immer noch mit einer Marktkorrektur beschreiben, als jetzt mit einer Blase. Im Gegensatz zur Dotcom-Blase beispielsweise oder zur Lehman Brothers-Blase, da basiert der E-Automarkt in China ganz klar natürlich auf realer industrieller Produktion, auf technologischer Innovation und vor allem einer globalen Nachfrage. Wir wissen, dass die E-Autos sich langfristig auf der ganzen Welt durchsetzen werden. Denkt mal drüber nach, wie viele Verbrenner da draußen noch elektrifiziert werden müssen. Aber andererseits klar, was natürlich auch ein Argument ist, wenn die E-Auto-Preise jetzt dauerhaft weiter fallen und am Boden bleiben, naja, vielleicht lässt sich damit wirklich nicht mehr so viel Geld verdienen wie in der Vergangenheit. Ganz am Ende zitieren wir noch Matthias Schmidt von Schmidt Automotive Research. Der sagt, es ist schlicht eine, Zitat, Rabattschlacht in einem saturierten Markt.
Liebes Publikum, danke fürs Zuhören. Jetzt seid ihr dran. Was ist denn eure Einschätzung? Wie kommen denn die deutschen Autofirmen durch diese mögliche Krise? Und wackelt der chinesische E-Automarkt oder sind das alles nur Gerüchte, an denen eigentlich eher nicht so viel dran ist? Ja, macht's gut, bis zum nächsten Sonntag. Schaltet dann wieder ein und empfehlt uns gerne weiter. Tschüss!
Wie immer freue ich mich, dass du zugehört hast. Wenn du uns noch weiter unterstützen willst, dann bewerte den Geladen-Podcast doch gerne in deiner Podcast-App. Das ist immer ganz wertvoll für uns. In Spotify und Apple, da gibt's dazu diese 5-Sterne-Funktion. Ein bisschen versteckt, aber die findest du bestimmt. Da kannst du auch gerne reinschreiben, was wir vielleicht in Zukunft noch besser machen können. Abonnier gerne diesen Kanal und empfiehl uns auch bei deinen Freunden und Bekannten weiter. Bedanken wollen Daniel und ich uns wie immer bei allen Gesprächsgästen, speziell bei unseren Partnerinstituten, die das hier überhaupt möglich machen und natürlich bei all denen, die uns auch hinter den Kulissen sonst noch helfen.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.